Herzlich willkommen zum News Aktuell Podcast. Ich bin Janina von Jering und mit mir heute am Mikro sind wieder zwei Kollegen bzw. ein Gast. Einmal mein lieber Kollege Martin Maßmann aus der Konzernkommunikation und Susan Sass. Susan ist Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Statistik im Bundesverband E-Commerce und Versandhandel in Berlin. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Liebe Susanne, ich habe es ja gerade schon kurz erwähnt, du bist Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Statistik beim BEVH, so wird es abgekürzt, seit 2017 jetzt schon und leitest dort in dieser Funktion die externe Kommunikation und verantwortest zusätzlich aber auch diesen Bereich Studien und Statistiken. Und davor warst du Unternehmenssprecherin zuerst bei Idealo, dem großen Preis- und Produktvergleichs oder der großen Preis- und Produktvergleichsplattform in Deutschland. Ich glaube, jeder kennt sie. Und hast dann aber auch noch viele Jahre bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Vielleicht erstmal fangen wir ganz vorne an. Wie kam es zu diesem Werdegang und was hat dich überhaupt in die Kommunikation verschlagen?
Ja, wie kam es dazu? Ich habe ganz normal irgendwann eine Ausbildung begonnen bei der Deutschen Bahn AG als Sachbearbeiterin tatsächlich, also Kauffrau für Bürokommunikation. Das war in der Hinsicht schon mal ungewöhnlich, da ich eigentlich nie ins Büro wollte. Ich wollte eigentlich immer ins Hotelwesen oder irgendwas mit Menschen machen, aber Büro um Gottes Willen. Naja, und wie sich das dann ja so manchmal dann doch ergibt, gab es auf einmal diesen neuen Ausbildungsberuf bei der Deutschen Bahn AG und meine Eltern drängten mich so ein bisschen, weil ich auch nicht so recht wusste, 1996, was will ich eigentlich werden und machen und studieren, wollte ich auch nicht gleich. Also habe ich mich da beworben und tatsächlich habe ich einen Platz von 20 angeboten bekommen und musste relativ schnell aber feststellen, dass ich das eigentlich doch ganz cool finde, weil man alle 3 Monate auch während dieser 2,5-jährigen Ausbildung die Abteilung wechseln konnte. Von daher konnte ich natürlich in diesem riesigen Unternehmen einfach wahnsinnig viele Durchläufe mitmachen oder mitnehmen und das fand ich ganz spannend. Und 1999 habe ich ausgelernt sozusagen und bekam einen Job angeboten in der Öffentlichkeitsarbeit im bahneigenen Arbeitsamt. Das war so, Restrukturierungsmaßnahmen wurden da fortgeführt und das war so das erste Mal, dass ich in der Öffentlichkeitsarbeit irgendwie Fuß fassen konnte und fand das da auch ganz, ganz spannend. Und dann ging das über all die Jahre irgendwie weiter. Ich merkte halt, es ist ein riesiges Unternehmen und eigentlich kann man sich da auch so ein bisschen austoben und überall mal reinschauen. Und ich wollte aber, das merkte ich halt, immer mehr Richtung Kommunikation und in die Pressestelle und habe dann 2000 ein Abendstudium angefangen im Bereich Marketing und Kommunikation. Also neben dem Job 3-mal die Woche abends schön vom Potsdamer Platz zur TU gefahren. Ne? Gott sei Dank ging die U-Bahn da immer durch und alles. Und am Wochenende auch immer noch gesessen, brav in der Uni. Es waren aber lediglich ja nur 4 Semester, von daher war das überschaubar. Und im Oktober 2002 habe ich praktisch das abgeschlossen und tatsächlich in dem gleichen Monat hatte mir man eine Stelle in der Presseabteilung der Deutschen Bahn AG angeboten. Das bedeutete zwar für mich so 1-2 Rückschritte, weil ich tatsächlich im politischen Bereich vorher unterwegs war und da schon eigene Projektverantwortung hatte, aber dadurch, dass man auch weiß, wie es aussieht in großen Konzernen und in der Pressestelle, wenn man gefragt wird, dann sollte man eventuell auch nochmal kurz überlegen und dann einfach auch zuschlagen und das habe ich getan. Ich wurde dann Assistentin des Konzernsprechers Werner Klingenberg damals und ja, das war vom ersten Tag an ehrlich gesagt wirklich wahnsinnig aufregend und spannend. Wir hatten leider auch natürlich nicht so schöne Fälle wie ein Schlafwagenunfall damals in Nancy. Also man ist sofort in die Krisenkommunikation eigentlich fast mit eingestiegen. Aber dadurch, dass ich Assistentin war, habe ich das eigentlich nur oft an der Seite mitbekommen. Ne? Also man arbeitet natürlich auch viel zu, aber man ist noch nicht in der ersten Front. Mhm. Und das habe ich so 2-3 Jahre gemacht. Dann ja, wurde ich schwanger, wie das auch manchmal dann so ist. Habe dann erstmal kurzzeitig ausgesetzt und bin dann während der Zeit privat nach München gezogen und dachte, naja gut, Großkonzern, eigentlich du bist gesettet, also die werden da ja auch einen Job haben. Und klingelst du doch mal im Juni an, dass du irgendwie nächstes Jahr wieder arbeiten gehen willst. Allerdings nicht in Berlin, sondern in München. Und dann sagt der Personaler, ach Frau, das ist ja schön, dass Sie sich melden. Aber wir rechnen ja mit Ihnen eigentlich in Berlin. Warum denn jetzt München? Ach naja, dann überlege ich nochmal. Wir hätten da was frei, aber schon ab Oktober. Oder ab August, glaube ich, damals sogar. Es bedeutete also dann relativ schnell, das Kind irgendwie unterzubringen. Und dann bin ich in die Regionalpressestelle in Bayern gekommen. Das natürlich ganz was ganz anderes rein kommunikativ nochmal war, weil du auf einmal dich dann mit Fahrstühlen, die nicht funktionieren, auseinandersetzen musst oder der Zug bleibt irgendwie zwischen Nürnberg und München hängen. Also das waren ganz andere Themen einfach aus Kommunikationssicht, als wenn du in einem großen Headquarter arbeitest und 4 Wochen lang an einem Interview mit der Welt oder mit der Zeit bastelst. Ne? Also auch ganz spannend, das habe ich 3 Jahre gemacht und bin nativ rein. Also ich kann auch wirklich Frühling, Sommer, Herbst und Winter Kommunikation. Ja. Und da lernt man also sehr hemdsärmlich eine ganz andere Art und Weise. Und dann bin ich privat aber wieder, wie das so ist, zurück nach Berlin. Eigentlich 1:1 dasselbe. Mensch, lieber Personaler, jetzt bin ich wieder in Berlin, hast du nicht einen Job? Und dann ging es auch wieder in die Regionalpressestelle in Berlin zurück. Ich kannte das ja schon, das war ganz spannend. Nach 3 Jahren habe ich aber auch gesagt, jetzt wäre Zentrale mal wieder ganz schön. Man wird ja auch älter. Das Kind wird auch ein bisschen älter. Die Projekte sind ein bisschen spannender. Vielleicht auch wieder nach roundabout 5 Jahren regionaler Pressestelle, weil in der Zentrale ergibt sich ja auch ganz viel. Und dann hat man mir da im Technikbereich einen Job angeboten. Das habe ich dann auch eine ganze Weile gemacht, wurde dann auch ganz offiziell als Pressesprecherin tituliert. Das macht ja für einen persönlich auch nochmal was. Ja. Die Leute gehen auch ganz anders auf einmal damit mit einem dann um, was ich immer noch sehr lustig finde. Daran sieht man aber, dass so Titel auch immer nochmal eine Rolle spielen in unserer Branche. Und ja, es ergab sich dann, dass ich aber fast nach 19 Jahren dann mehr oder weniger irgendwann gesagt habe, die Bahn ist ein ganz großartiges Unternehmen und rein kommunikativ ganz toll und so weiter und so fort. Aber man merkt dann auch, man hat da angefangen zu lernen und man kennt auch so sich noch viel und ist aber auch immer wieder so in dem gleichen Modus drin. Ich dachte mir, da gibt's doch bestimmt noch was anderes. Und tatsächlich kam in dem Moment dann auch Idealo um die Ecke und sagte, wir suchen da jemanden Senioriges und alles. Und wir brauchen aber auch jemanden, der sich auskennt mit der übergeordneten Wirtschaftspresse und jemanden, der einfach Bock auf E-Commerce hat. Und wäre das nicht was für dich? Und das war ganz, ganz aufregend für mich. Also tatsächlich, es macht ja auch was, ne? Einen sicheren Arbeitgeber zu verlassen nach all den Jahren. Man ist alteingesessen und man hat keinen irgendwie vom Kopf gestoßen. Also man muss auch nicht gehen. Und dann so diese ersten Schritte auch zu sagen zu dem Kommunikationschef Oliver Schumacher, so, Olli, wir müssen mal reden. Und nein, ich bin nicht schwanger, sondern ich will die Bahn verlassen. Also das macht schon auch was, ja, das auch auszusprechen. Und der einen dann auch anguckt und sagt, naja, oh, ist ja echt schade, aber irgendwie ist jetzt auch nicht mehr. Na, so die ganz Jüngste und sonst, wenn du jetzt nicht gehst, dann gehst du wahrscheinlich auch nie. Also dann geh und wenn es doof läuft, dann ruf halt wieder an. Ja. Also das war ganz toll, auch tatsächlich für mich selber persönlich, einfach auch zu wissen, ich kann mich ruhig trauen, man hört das ja immer nur von vielen, aber selber auch den Schritt zu gehen. Und Idealo ist ja eine Tochtergesellschaft von Axel Springer, also von daher auch Großkonzern, Mutterkonzern, das kenne ich alles. Also dann stellte ich mich ganz brav bei Edda Fels vor, ja, und habe gesagt, hallo, ich bin die Neue und hier. Und das waren aber auch ganz, ganz tolle Erfahrungen, auch in diesem E-Commerce-Bereich da einzutauchen und komplett andere Welten in der Arbeitswelt auch wirklich zu erleben. Das hat schon echt Spaß gemacht. Das
wollte ich gerade fragen, konntest du viel von deinem Handwerkzeug, was du dann bei der Bahn gelehrt hast, direkt anwenden oder musstest du nochmal so ein bisschen dich quasi neu erfinden bei Idealo?
Sowohl als auch. Ich habe ja wahnsinnig viel bei der Bahn gelernt. Jetzt braucht man aber sich nichts vormachen. Das ist ein großer Konzern und da kannst du nicht als Sprecher einfach links und rechts jeden Journalisten anrufen, den du meinst, anrufen zu müssen. Was ich gelernt hatte, habe ich mitgebracht und bin da auch sehr, wahrscheinlich auch manchmal sogar sehr altbacken rübergekommen am Anfang bei Idealo, weil ich strukturiert an die Geschichten gegangen bin. Ich habe natürlich erstmal angeschaut, was können wir hier überhaupt kommunizieren und was wollen die eigentlich? Was brauchen die? Warum haben die jetzt jemanden wie mich da rangeholt? Und aber das ging relativ schnell, dass ich gesehen habe, okay, das wäre eine Geschichte für die Sozialkomponente, für Idealo das zu zeigen. Also frage ich vielleicht die Berliner Morgenpost mal, ob sie für ihre Rubrik im sozialen Bereich was machen wollen und über die neue Kita berichten wollen. Oder erklären wir das System Idealo und Preis- und Produktvergleich, gehe ich halt auch einfach mal auf Gründerszene zu und sage, Mensch, wie sieht's denn aus? Habt ihr da mal drüber nochmal nachgedacht? Nehme ich die wirtschaftliche Komponente, was solch ein Unternehmen alles kann und leistet, rufe ich die Wirtschaftswoche an. Also das war ganz gut. Für mich neu war natürlich, dass ich einfach eben diese Journalisten tatsächlich alleine mir raussuchen musste und auch anrufen musste. Und sagen musste, hallo, mein Name ist Susanne Sass und ich arbeite bei Idealo, haben Sie schon mal gehört? Und wollen wir mal ins Gespräch kommen? Und es waren so ganz neue Welten für mich, rein kommunikativ, die aber mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und wo ich so dachte, es war dann auch genau richtig, den Schritt nach außen zu gehen von der Deutschen Bahn AG und selber zu schauen. Das, was ich gelernt habe über all die Jahre, kann ich auch alleine, ohne dass ich immer übergeordnet den Leiter der Kommunikation nochmal habe oder meine eigenen Abteilung.
Wobei diese Skills, die du dir dann bei Idealo gezwungenermaßen angeeignet hast, also auch zum Beispiel aktiv Themen bei Journalisten zu vermarkten und dir da eine Stimme zu verschaffen, das ist bestimmt auch etwas, was dir wiederum jetzt beim BEVH besonders hilft, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, also Verband ist ja einfach nochmal was anderes, als wenn man in einem riesigen Konzern wie der Deutschen Bahn arbeitet oder auch bei Idealo. Weil ich könnte mir vorstellen, dass deine Anfragen sehr saisonal sind, dass es wiederum Phasen gibt, wo du einfach sehr viel mit Journalisten zu tun hast, weil die sich aktiv an dich wenden, aber dass es wahrscheinlich auch Situationen gibt, wo du, so wie du es bei Idealo gemerkt hast oder gelernt hast, dich proaktiv selber mit Themen einbringen musst, oder?
Ja, also ich glaube, was wirklich hilft, ist natürlich, jetzt bin ich auch keine 20 mehr, man macht das ja eine ganze Weile. Und wenn man nicht mit Scheuklappen durch die Branche läuft und auch sich mit anderen Kollegen unterhält, man lernt ja auch wahnsinnig viel von denen, gerade im Austausch oder im Netzwerk. Und das ist halt schon so. Also ich will nicht sagen, dass ich Langeweile habe, auch im Verband wirklich gar nicht. Die Anschläge sozusagen sind sehr, sehr eng. Aber es gibt natürlich immer auch Sachen, die du planen musst. Also wenn du einfach weißt, du willst wie im letzten Jahr einen neuen Beruf, Kaufleute im E-Commerce einfach platzieren, dann begleitest du dieses Projekt ja auch eine Weile, auch wenn du nicht der Fachreferent dafür bist oder halt nicht derjenige, der in der ersten Position bei den Ausschusssitzungen dabei ist. Dann weißt du aber, okay, das kannst du nicht jetzt einfach nur mal rauskippen. Du musst es dezidiert machen, du musst einfach auch diese Zwischenschritte erklären. Und dementsprechend suchst du dir natürlich vorher im besten Falle einfach eine Medienlandschaft, wo du sagst, okay, das ist jetzt wichtig, die brauche ich. Also ich brauche eine Unicom, wo einfach das Klientel dessen, was wichtig wäre für diesen Beruf, eventuell dieses Magazin liest. Und von daher dauert das natürlich auch länger, erstmal einen Austausch hinzubekommen, Kontakt hinzubekommen und den immer wieder über Monate auch zu befüttern oder ihm Futter zu geben oder ihr. Und dann auch zu sagen, okay, das sind die nächsten Steps. Ja, musst du dir auch überlegen, also bei so einer Einführung eines solchen neuen Berufes, wen musst du alles mit ranholen? Du bist ja nicht der Einzige, der diesen Beruf dann auch in die Wege leitet. Also wie sieht es eigentlich aus mit den anderen Verbänden oder Unternehmen? Was haben die vor, zu kommunizieren? Und kannst du vielleicht einem Journalisten auch das sogar an die Hand geben? Mhm. Weil wir kommunizieren nie so, dass wir die Ersten immer sein wollen oder immer dastehen. Wir haben es alleine erfunden. Also das ist nicht die Art der Geschäftsführer und auch des Vorstands nicht bei uns und auch meine Art nicht. Also wir vergessen nie, wer drumherum war und selbst ich merke ja bei einem Journalisten, wenn der sagt, ja, so ein Auszubildungsberuf ist total spannend, aber ich weiß auch, dass ich ihm schon im besten Falle als Service ein Unternehmen mit an die Hand gebe und sage, im Übrigen, das ist ein Unternehmen, was ausbilden wird. Sie können sich gerne mit denen unterhalten. Also das ist in der Tat, und dafür gibt es ja ganz einfache Kommunikationspläne, wo ich ganz genau weiß, okay, im März kommt der Zwischenstand, im Juni werden wir das kommunizieren, ein Jahr später hole ich mir den Azubi wieder ran und mache mit ihm selber einen Blogbeitrag oder sonstiges. Also das sind schon so längerfristige Sachen in der Tat.
Kommen wir mal ein bisschen konkreter zu deiner jetzigen Funktion und direkt zum BEVH. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen einordnen, sagen, also seit wann gibt es euch als Verband? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Und wie sieht dein Arbeitsalltag so grundsätzlich aus? Was sind so deine Kernaufgaben? Mit Absicht vielleicht erstmal unabhängig von Corona, weil das ist einfach jetzt, glaube ich, noch eine ganz spezielle Situation, auf die kommen wir dann danach noch zu sprechen. Erstmal, wie sah es in der Welt bis Februar aus?
Ja, ganz schön. Nein, also ich mache das ja jetzt seit 3 Jahren und als ich damals gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte, für einen Verband zu arbeiten, dachte ich auch erstmal, Verband, Also weiß ich jetzt auch nicht. Man hat ja immer so seine Vorurteile, wenn man gar nicht so viel damit zu tun hat. Da aber das erste Gespräch so charmant auch mit den Geschäftsführern war und ich auch viel aus dem Bauch heraus entscheide, dachte ich so, okay, ich gucke mir das mal wirklich näher an. Es ging auch relativ schnell in der Einstellung, also vom ersten Gespräch über, hier ist der Vertrag und morgen fängst du an, so nach dem Motto. Also auch dazu zeigen, der Verband war ganz schön schnell. Dafür, dass es den seit fast 70 Jahren gibt. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an wegen dem E-Commerce, aber es war früher der Versandhandelsverband. Ja? Also es haben sich Kaufleute zusammengeschlossen, die einfach eben Waren verkaufen, die Kataloge drucken. Daraus ist dann irgendwann wann war das, 2012 oder 2014 ist das E-Commerce dazu mit reingekommen, weil wir einfach auch gesehen haben in dem Verband, die Struktur der Mitglieder ändert sich natürlich auch. Wir haben über 500 Mitgliedsunternehmen. Wir haben über 100 Dienstleister auch. Das muss man ja immer ein bisschen unterscheiden. Dass man einfach sagt, okay, wir haben wirklich von Groß- bis Kleinunternehmen. Wir haben Leute, die reinen E-Commerce betreiben, also nur einen Online-Shop haben. Wir haben eine Mischung mit Unternehmen, die Filialen haben, also im Stationärgeschäft unterwegs sind und auch im E-Commerce unterwegs sind, seit Jahren schon einen Online-Shop haben. Und am Ende geht es eigentlich darum bei uns, dass wir erste Ansprechpartner für unsere Mitgliedsunternehmen sind. Wie können wir sie unterstützen? Wie können wir sie bei Lobbyingarbeiten unterstützen, auch in der Kommunikation? Was können wir ihnen anbieten für Arbeitskreise? Was benötigen sie? Wo benötigen sie eventuell auch Hilfe rein arbeitsrechtlicher Natur oder anwaltlicher Natur? Und das alles machen wir aus Berlin-Mitte heraus, wie das so ist. Wir sitzen in der Leipziger Straße im Atrium. Mit einer relativ kleinen Bürogemeinschaft, ehrlich gesagt. Für diese riesige Aufgabe, die wir da haben, sind wir 12 Leute und 2 Bürohunde.
Also 14.
Ja, genau. Und jeder hat da so seine Aufgabenbereiche. Wir sind natürlich aufgeteilt. Vertrieb, Marketing macht jeder auch so ein bisschen mit. Die beiden Hauptgeschäftsführer, die sitzen da auch mit dabei. Klar, Buchhaltung. Also es ist wirklich nicht viel an Mitarbeitern für diese riesige Menge an Mitgliedsunternehmen, das muss man schon sagen. Wir haben auch keinerlei Agentur oder sonstiges Unterstützung. Wir sind auch ein Verband. Von Anfang an war klar, auch in meinem ersten Gespräch schon, dass es hieß, Frau Sass, wir nur zur Info, finden das alles hier toll und so, aber wir fliegen jetzt nicht von links nach rechts für einen Stundentermin. Also Sie bekommen eine Bahncard 50, mit der können Sie von A nach B fahren, aber wir gucken schon immer sehr wohl, wie wir auch Mitgliedsgelder ausgeben. Es geht nicht darum, dass es uns gut geht, sondern dass es der Gemeinschaft in unserem Verband gut geht. Und das fand ich ja auch immer ganz, ganz schön. Also ich will uns damit keinen Heiligenschein aufsetzen, aber das hat dazu auch geführt, dass ich gesagt habe, ich kann mir das gut vorstellen. Und dieses E-Commerce macht ja, ist ja in aller Munde, von daher kann ich das auch weitermachen.
Das bietet aber bestimmt auch Vorteile, gerade wenn man jetzt in so einer Krisensituation ist, wie in die uns Corona alle gebracht hat. Ihr habt zum einen keinen Wasserkopf, das heißt, als kleines Team kann ich mir vorstellen, dass man auf die aktuelle Situation sich relativ schnell einstellen kann, also im Hinblick auf interne Kommunikation, wie organisiert man sich. Und du sprachst auch gerade dieses Thema an, ihr fliegt nicht von A nach B, nur weil ihr gerade Lust dazu habt, sondern überlegt immer, ist es überhaupt gerade sinnvoll, muss das sein? Das sind ja eigentlich Gedanken, die bei vielen großen Unternehmen jetzt auf der Tagesordnung stehen, weil es A, aktuell gar nicht die Möglichkeit gibt und B, weil die aktuelle Situation dazu führt, dass man Prozesse neu hinterfragt und vermutlich, oder es bleibt zu hoffen, daraus auch Schlüsse für die Zukunft zieht und sagt, okay, so wie wir es bisher gemacht haben, das muss in der Zukunft nicht mehr so sein. Wir haben jetzt auch gesehen, dass es auch auf anderen Wegen geht. Also würdest du das bestätigen und sagen, okay, du merkst jetzt eigentlich, dass viel, was ihr vielleicht so bisher gemacht habt, weil ihr es so gewohnt seid, dass euch das jetzt in der aktuellen Situation hilft? Und wie organisiert ihr euch überhaupt als kleines Team? Arbeitet ihr alle im Homeoffice oder sagt ihr, seid so wenig, dass ihr weiterhin ins Büro geht und irgendwie euch in 2 Gruppen einteilt?
Also es ist tatsächlich so, dass wir wirklich relativ schnell oder dass die Geschäftsführer, ich meine in der 2. Märzwoche dann entschieden haben, okay, so wie wir die Entwicklungen hier sehen und alles, das geht Richtung Kontaktsperren oder sonstiges und wir müssen uns was einfallen lassen. Wir waren vorher kein Verband, der jetzt zwingend ständig Homeoffice oder im Café arbeitet oder sonstiges, also da schon nicht. Aber es wurde relativ schnell umgesetzt. Also es war ganz klar, jeder hat einen Laptop, jeder hat ein iPhone vom Verband zur Verfügung. Und dann kann er das auch nutzen, auch zu Hause. Wir sorgen dafür, dass auch die WLAN-Router oder Verstärker nochmal bestellt werden oder was auch immer. Weil man kann ja nicht von jedem Kollegen auch, wir haben eine Kollegin, die arbeitet Teilzeit oder halbtags nur, kannst du nicht gleich verlangen, dass die dann auch sämtliche Gelder praktisch von ihrem Privaten auch privat benutzt, ne? Also da haben unsere Arbeitgeber schon wirklich ganz schnell reagiert und da auch jetzt keine Kosten und Mühen in der Hinsicht gescheut. Es gab ein, zwei Kollegen, glaube ich, die in der Zeit nicht im Büro waren. Denen wurden also die Arbeitsmaterialien tatsächlich dann nach Hause gebracht über einen Lieferservice, hat über einen Fahrradkurier nach Hause gebracht. Man durfte auch, was ganz charmant war, tatsächlich, und ich habe das blöderweise damals noch belächelt, dass der Bürostuhl auch gebracht wird und sonstiges. Ja. Das brauchte ich alles nicht. Ehrlich gesagt, so manchmal jetzt mit meinem Rücken, ich hätte es tun sollen, aber selbst das wird mir noch angeboten jetzt. Also da wurde ganz schnell darauf geachtet, dass wir arbeitsfähig sind. Wir haben auch ab dem, ich meine, das war dann der 13. März, seitdem arbeiten wir alle zu Hause im Homeoffice, haben seitdem früh morgens immer 10 Uhr einen Teams-Call. Das funktioniert auch super. Und wenn die Leitung mal nicht so funktioniert, stellst du wenigstens die Kamera aus. Du bist aber da, es sind alle abgeholt. Ich finde, die Kommunikation insgesamt funktioniert weiterhin hervorragend, weil du dich ständig irgendwie anklingst und sonstiges. Natürlich ist es auch schwieriger, weil du halt wirklich permanent das Gefühl hast, du redest. Aber ansonsten ist das Vertrauen auch von Arbeitgeberseite her da, dass die einfach wissen, okay, die arbeiten jetzt, die putzen nicht Fenster zwischendurch oder sonstiges, sondern die arbeiten. Und wenn die ihnen sagen, die gehen jetzt kurz zur Mittagspause, dann wird es in den Teamchat geschickt. Und also es ist auch trotz alledem eine Transparenz da. Und ich glaube, worüber ich froh bin insgesamt, dass wir haben vor allem ja unsere Webseite gelauncht, dass wir solche Projekte tatsächlich vorbei hatten, weil das hätte uns schon auch nochmal gekillt, auch gerade wieder da den Peaks zu haben zur Kommunikation mit der Außenwelt, also was unsere Mitgliedsunternehmen auch betrifft, weil was wir auch innerhalb von 3 Tagen auf die Beine stellen konnten durch die Expertisen von den Kollegen, die wir auch haben, dass wir so eine Corona-Seite auf unserer Webseite installieren konnten. Und da hat also die Rechtsanwältin dann ganz schnell die ganzen arbeitsrechtlichen Geschichten gemacht oder was ist jetzt zu beachten, wie sieht es aus im Homeoffice, was müssen Sie als Arbeitgeber tun bis hin zu, wie sieht es aus mit Finanzhilfen, wo kann man die beantragen und wie, da war dann die Kollegin von unserer Buchhaltung mit drin. Also jeder hat da mit Hochdruck einfach dann in diesen Krisenmodus umgestellt und hat seinen Bereich einfach bearbeitet, zugearbeitet. Ein anderer Kollege hat es dann aufgesetzt, selber programmiert. Also man sieht dann auch wieder, also was heißt programmiert, aber 1:1, ich meine, in das Typosystem gegeben, aber selbst das musst du halt irgendwie können und machen. Und das ging halt relativ schnell so, dass wir wirklich zügigst da auch irgendwie arbeitsfähig waren, ohne dass wir jetzt darüber eine Pressemitteilung verfassen müssen, weil darum ging es nicht. Ja. Es ging darum, dass wir irgendwie zeigen können für unsere Mitgliedsunternehmen, okay, hier findest du alles geordnet. Und aus dem europäischen Bereich gab es halt Tickermeldungen, wie auch immer. Also das ist ganz, ganz gut gelaufen. Ehrlich gesagt, es hätte aber auch keiner vor 2 Monaten gedacht, dass es so funktioniert. Und ich glaube, das Wichtigste ist dabei auch einfach, dass alle Kolleginnen und Kollegen da weiterhin auch während der Zeit gesund geblieben sind, nicht ausgefallen sind sozusagen und einfach in diesen Krisenmodus umgestellt haben und haben gesagt, okay, wir müssen uns jetzt alle hier irgendwie auch organisieren und wir helfen uns auch gegenseitig. Ja. Und die Chefs sind immer da als Ansprechpartner.
Wie lief denn die Kommunikation mit den Verbandsmitgliedern? Verbandsarbeit hat ja auch viel mit Präsenz, mit Gremienarbeit zu tun. Ist das digital alles möglich oder war das bisher ohnehin schon so? Wie hat sich das bei euch verändert jetzt in der Zeit?
Nee, bei uns war das eigentlich immer so, dass wir versucht haben, auch da Mitgliedern immer die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel ihr eigenes Unternehmen zu zeigen. Also wir haben 2 Arbeitskreise pro Jahr, also Arbeitskreis E-Marketing, Arbeitskreis Marktplätze und Plattformen, Arbeitskreis Finanzen und alles. Und es ist jetzt nicht so, dass die immer alle zu uns nach Berlin müssen, wir gehen ins Konferenzzimmer und das war's. Sondern wir haben immer als Angebot das auch schon so gemacht, dass wir gesagt haben, wir fahren auch zu den Unternehmen hin. Also zum Beispiel einem Logistikunternehmen und der kann einfach mal zeigen, wie bei ihm die Logistik abläuft. Und dann gibt es halt natürlich einen kleinen Konferenzraum, man unterhält sich da, man tauscht sich aus, dann geht man abends noch Abendessen, dann fährt man auch wieder nach Hause. Und so haben wir es immer gemacht. Und jetzt unser Wichtigstes war erstmal, alle Informationen zusammenzutragen, neben den ganzen Gesprächen, die wir mit unseren Mitgliedern schon ja auch geführt haben, per Telefon oder per E-Mail, zu sagen, okay, wir machen das transparent. Und egal, ob es nur für unsere Mitglieder ist, aber es kann jeder sich auch auf unserer Seite wfh.org anschauen. Und egal, ob er Mitglied ist oder nicht, ja. Das haben wir gemacht, um da schon mal einen Großteil von Mitgliedsunternehmen auch mit abzuholen und zu sagen, du kannst jederzeit reingucken und jeder Kollege, der auch jetzt nicht persönlich mit uns von dir gesprochen hat, kann sich die Informationen holen. Und wir sind relativ schnell natürlich auch zu diesen Arten Umfragen gekommen, weil da komme ich wieder ins Spiel. Mhm. Ist ja schön und gut, wenn ich mit Journalisten rede, aber ich weiß auch, dass das zahlenbasiert ja schon auch ganz nett ist, wenn man das hinterlegen kann. Also von daher haben wir relativ schnell in der ersten Homeoffice-Woche sozusagen auch Umfragen innerhalb unserer Mitgliedschaften, also unserer Unternehmen einfach durchgeführt. Das sorgte schon dann dafür, dass ich praktisch eine erste Pressemitteilung machen konnte mit validen Zahlen. Und nebenbei haben wir angefangen, tatsächlich auch die Mitgliedsunternehmen in der Hinsicht abzuholen, dass wir gesagt haben, Leute, wir treffen uns abends 17 Uhr zum Zoom-Call. Wer ist dabei? Und selbst das wurde wahnsinnig positiv angenommen. Also wir hatten immer so, auch was wir in den Arbeitskreisen haben, 20 bis 30 Leute, die sich tatsächlich dann auch dahingesetzt haben und in den Austausch gegangen sind und die uns immer wieder auch berichtet haben von ihren eigenen natürlich Bredouillen oder was gut gelaufen ist. Und das ist ein ganz, ganz offener Austausch, der jetzt seit wirklich 8 Wochen mehr oder weniger durchgehalten wird. Also in regelmäßigen Abständen. Man darf das ja auch nicht zu overloaden, ne? Also man kann ja nicht jede Woche damit kommen oder so, aber alle 2 Wochen machen wir das und uns wird immer noch gesagt, dass sie es ganz toll finden.
Du hast ja angesprochen, dass ihr eigentlich ein relativ kleines Team seid. Wenn man sich jetzt anhört, was ihr alles in dieser kurzen Zeit auf die Beine stellen musstet, also euch intern zu organisieren, sofort Maßnahmen auch in der externen Kommunikation zu ergreifen, die Webseite abzudaten. Ich meine, das hattet ihr natürlich auf so eine Situation, egal wie gut man vorbereitet ist, auf die Situation war niemand so vorbereitet, dass man das Ganze in der Schublade hattet. Und das alles mit nur 12 Mann, mit den Mitgliedern in Kommunikation zu treten, von denen aber auch schon konkrete Zahlen irgendwie abzufordern, beziehungsweise sie zu befragen, also sie nicht nur abzuholen und denen Hilfe anzubieten, sondern von denen auch schon wieder was zurückzufordern, das bei euch zu verarbeiten. Und dann sind parallel bestimmt noch die Telefone von Journalisten heiß gelaufen, weil wenn man sich anguckt, ich meine, die Medien haben ja wirklich tagelang über gar nichts anderes berichtet, was auch kein Wunder ist und auch kein Vorwurf, aber ja auch in einer Breite berichtet. Also wir mit unserem DPA-Background haben ja gesehen, was die an wirklich journalistischen Berichten da rausgehauen haben, um dieses Thema in allen möglichen Facetten auch zu beleuchten. Und ja, da kommt einem ja als erstes immer auch ins Sinne, okay, wie sind die wirtschaftlichen Konsequenzen und wer ist in der aktuellen Zeit vielleicht gerade Gewinner und Verlierer? Und gerade wenn man an E-Commerce denkt, man ja sofort, okay, alle Geschäfte sind geschlossen, eine Situation, die es in dieser Form noch gar nicht gab. Das Erste, was da boomt, ist bestimmt E-Commerce. Ja. Also insofern wird das ja wahrscheinlich die Frage gewesen sein, die euch am meisten gestellt wurde, und dann da schnell zu validen Zahlen zu kommen, das ist ja eine unfassbare Herausforderung mit 12 Personen.
Mhm. Ja.
Wie habt ihr das gemeistert und dann auch noch möglichst schnell den Journalisten valide Antworten gegeben?
Also bei uns, das, was ich ja auch sagte, jeder hat seinen eigenen Teilbereich. Ja? Irgendwo wird das ja dann zusammengeführt, aber also wir haben tatsächlich, gut, aber das wären auch viele andere, auch gerade Unternehmer oder so, 12 bis 14 Stunden gearbeitet. Also ich weiß noch, so grünen Donnerstag, abends habe ich schon zwischendurch gedacht, ich sehe kleine rosa Elefanten an der Decke und du kannst schon irgendwann gar nicht mehr die Anzahl der Calls oder Zooms oder Teams-Sitzungen dann zählen. Und nichtsdestotrotz war es aber eben so aufgeteilt tatsächlich. Der Vorstand hat seinen Job gemacht und der war immer, und es ist ein ehrenamtlicher Vorstand bei uns, immer Tag und Nacht ansprechbar. Die Hauptgeschäftsführer haben sich auch aufgeteilt, dass der eine gesagt hat, okay, wir machen den ganzen politischen Bereich noch mit den Referenten Public Affairs. Ich habe dem Martin Groß-Albenhausen, dem zweiten Geschäftsführer, auch immer wirklich die Medien- und Presselandschaft gemacht. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, mit jedem Leitmedium in Deutschland bis zum Verlust der Stimme telefoniert. Weil was ich festgestellt habe in der Zeit, ist tatsächlich, dass wir viel weniger schriftliche Anfragen hatten, sondern dass ich wirklich tatsächlich mit jedem einzelnen Journalisten immer wirklich auch sehr, sehr lange Gespräche hatte. Weil das, was du sagst, Janina, in der Zeit, ne, die Anrufe kamen dann immer, Frau Saas, sagen Sie doch mal, der E-Commerce boomt doch jetzt, oder? Oh, und dann denkst du schon, oh, also. Und du fängst halt an, wirklich zu erklären, okay, Leute, es gibt Shutdown und die Läden sind zu und ja, der E-Commerce kommt seiner Versorgerrolle nach, jetzt in den Zeiten. Aber ich möchte hier nichts von Krisengewindel oder Sonstiges hören, weil Sie müssen sich auch vorstellen, ein Unternehmer, der einen Online-Shop hat, der ein Lager hat mit 10 Mitarbeitern und der hat nur einen einzigen Verdachtsfall, schließt erstmal das Lager. Der wird dann auch erstmal nichts verkaufen, bis er jemand anderes findet, wo er seine Ware mit. Also, weißt du, dieses ganze Große auch zu erklären und auch zu wissen immer wieder nebenbei, liebe Kollegen, ich brauche Zahlen, um das zu unterfüttern auch wieder und Sonstiges. Bitte mach die Umfrage, geh rein und such mir die Zahlen raus. Und daran auch wieder natürlich ein paar Tage auch festzuhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer wieder auch stringent bleibt, dass man auch sagt, wenn ich einem Herrn Müller vom Spiegel Montag sage, ich kriege nächste Woche die Zahlen, dass ich auch selber also eine Verantwortung habe als Kommunikator und weiß, wenn ich die Zahlen habe, rufe ich Herrn Müller auch wieder an, weil ich habe es ihm ja eine Woche vorher versprochen. Also das ist mein Kommunikationsjob. Aber solange ich keine Zahlen habe, werde ich nicht in die Glaskugel gucken, nur weil ich irgendeinem Medium bedienen will und werde da mit irgendwas hantieren. Ne? Also ja. Das war natürlich anstrengend, aber dadurch, dass jeder wirklich so seinen Job gemacht hat und auch machen konnte und jeder natürlich nicht auf die Uhr guckt, dann und Sonstiges geht das. Also ich meine, auch da, das hört sich jetzt immer so theatralisch dann vielleicht an, aber ich meine, das ist unser Job, das ist unsere Verantwortung, unseren Mitgliedsunternehmen und auch der Medienlandschaft draußen. Und wir sind nicht in Kurzarbeit, uns geht's gut, wir haben darüber, also weißt du, das muss man, glaube ich, dann auch relativieren und man kommt ja auch in so einen Modus dann rein. Also die ersten 2-3 Tage ist noch relativ holprig und du hast vielleicht nichts, was du geben kannst. Und am sechsten Tag können sie dich nachts um 2 wecken und du kannst es runterbeten dann fast. Obwohl jedes Telefonat und jede Ansprache mit jedem Journalisten auch sehr individuell war.
Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass die gesamte Situation für euch als Verband in irgendeiner Form auch eine Chance ist, weil ihr zum Beispiel die Kontakte zu Journalisten gerade sehr stark intensiviert habt, sodass das vielleicht auch für die Zukunft einfach für euch Potenzial bietet, weil ihr so schnell valide Zahlen geben konntet. Ich meine, sowas wissen ja Key-Medien auch zu schätzen und das merken die sich ja auch.
Ja, es ist immer ganz lustig, wenn die Journalisten dann mir dann doch mal schreiben von wegen, liebe Frau Saas, können Sie mich mal zurückrufen? Dann rufe ich zurück und dann heißt es immer, oh, Sie sind aber schnell. Wo ich so denke, naja, es ist doch mein Job. Und Sie haben auch gesagt. Also das ist ja auch ganz charmant. Also es macht auch was persönlich natürlich, ne? Und auch in diesem Austausch. Oder wenn ich halt nichts sagen kann oder nicht möchte, dass egal welchen Journalisten ich das auch sage. Ich glaube, das ist ja so diese Vertrauensgeschichte oder Transparenz. Ja, und ich lasse mich auch, das habe ich aber auch vor der Krise nicht, habe ich mich noch nie hinreißen lassen, irgendwelche Prognosen zu geben, die ich nicht valide geben kann, weil es macht einfach keinen Sinn, finde ich. Dann vertröste ich lieber oder bitte darum Verständnis. Und wenn dann einer vielleicht dann auch mal sauer ist oder nicht zufrieden, dann kann ich es aber auch nicht ändern. Aber ich finde es dann ehrlicher und offener. Und zu der Chance, was du sagst, ich habe jetzt gerade so die letzten 2-3 Tage auch wieder Medienanfragen, wenn die dann sagen, ja, Frau Saas, ich wollte jetzt E-Commerce sein, dann dachte ich, ruf mal bei Ihnen beim E-Commerce-Verband an, wo ich dann sage, ganz toll gemacht. Das ist doch richtig so. Ja, da gibt es auch so ganz viele andere Zahlen, aber da weiß ich gar nicht, ob ich dem Glauben schenken darf. Und dann kommt man natürlich manchmal auch so in dieses ein bisschen Lustige und sagt so, können Sie natürlich nicht, weil ja, unsere Zahlen stimmen nur. Nein, aber das ist ja Quatsch. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach zu sagen, ja klar, ich kann Ihnen nur sagen, wir erheben seit 5 Jahren diese Zahlen. Wir haben das Studiendesign nie geändert oder Sonstiges und von daher kann man natürlich da eine Zeitreihe machen. Mhm. Und auch wir haben ja jetzt angefangen, nochmal Zahlen tatsächlich separat auszuwählen, also da mal Geld in die Hand genommen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt mal Vergleichszahlen haben, wie ist es letztes Jahr im März gewesen und wie sieht es in diesem Jahr im März aus, damit man einfach ohne das zu werten oder Sonstiges, aber eben sagen kann, okay, so sieht es aus im E-Commerce und so wird es dann, also und so sieht es jetzt aus. Ja, also damit werden wir auch wieder irgendwann aufhören, denke ich, weil es A, wirklich wahnsinnig teuer ist und ich immer meine Erfahrung jetzt gemacht habe, die letzten 3 Jahre, alle 3 Monate Zahlen reichen auch. Und es gibt ja auch zigtausend andere Zahlen, aber für uns als Verband reicht es. Und damit kann man gut arbeiten und hantieren.
Ihr hattet wahrscheinlich vor Corona viele verschiedene Themen, die ihr bedient habt, auch weil ihr viele hundert Mitgliedsunternehmen habt. Ist es aktuell so, dass ihr noch andere Themen spielt oder ist dieses eine bestimmende Thema im Moment so im Fokus, dass ihr gar nicht die Zeit und Ruhe und auch die Bereitschaft bei Medien seht, noch was anderes aufzunehmen? Wie siehst du das?
Also generell versuchen wir beim Verband oder auch seitdem ich jetzt da bin, auch zu sagen, ich gebe jetzt nicht wöchentlich irgendeine Pressemitteilung raus. Also wenn, dann muss es Hand und Fuß haben. Ne? Darüber kann man sich auch immer streiten oder sonstiges. Ich weiß auch, und das lerne ich dann auch, dass manche Sachen auch rein politischer Natur sind, die auch gespielt werden müssen. Und es ist vollkommen legitim. Während der Zeit haben wir jetzt tatsächlich, ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut, ich glaube, die letzten 5 Wochen 6 Pressemitteilungen rausgegeben, was fast verständlich ist. Und die unterscheiden sich dann aber auch schon nochmal, dass man auch sagt, man nimmt solch ein Thema wie Abmahnindustrie auch mit rein, weil tatsächlich wir gesehen haben, unsere Mitglieder sind auf uns zugekommen, vereinzelt. Es gibt ja diese Abmahnindustrie, dass das Unternehmen abgemahnt werden durch windige Anwälte oder wie auch immer, weil irgendwas auf deren Seite nicht richtig stimmt und sonstiges. Und das haben wir eben auch in der Zeit jetzt nochmal unabhängig von Corona, aber es war natürlich auch ein Thema, nochmal genommen, zum Anlass genommen und gesagt, also kommt Leute, das ist doch alles Wahnsinn. Mhm. Gerade jetzt noch zu der Zeit, wo der Händler vielleicht nicht ja den letzten Punkt richtig von links nach rechts gesetzt hat, dass da auf einmal nochmal ein windiger Anwalt kommt und sich da eine goldene Nase verdienen will. Das ist irgendwie alles auch nicht gut. Ne? Das sind aber Themen, die wir natürlich auch immer wieder auch unterjährig haben. Und so ein Thema auch wie tatsächlich Spenden, was bei uns länger eine Rolle spielt, weil einfach, man sieht das ja, Überhänge in den Produktionen oder sonstiges, dass viele Unternehmer einfach aufgrund dieser Umsatzsteuer nicht spenden, weil sie würden gerne spenden, müssten darauf aber nochmal Umsatzsteuer zahlen. Und es ist einfach so oftmals immens teurer und geht wirklich für den Unternehmer ins Geld, anstatt dass man was Gutes tut, ist manchmal ja wirklich dann tatsächlich eher die Möglichkeit besteht, dass er sagt, dann entsorge ich es wirklich lieber. Und das sind so auch Themen, die wir unter dem rollenden Rad natürlich auch mit gerade Corona-Zeit nochmal, aber auch nichtsdestotrotz immer spielen. Aber jetzt tatsächlich das neue Ausbildungsjahr, wo niemand weiß, ob es irgendwann stattfinden kann oder sonstiges zu nehmen, ist Quatsch, glaube ich. Und ich selber bin auch ehrlich gesagt keine Freundin generell von diesem Rausjagen ständiger Presseinformationen, weil ich glaube auch die Medienlandschaft hat genug um die Ohren. Also wenn ich auch da wieder ein Thema spielen will, nehme ich mir eventuell irgendeinen Journalisten, den ich vielleicht schon länger kenne oder jetzt eben kennengelernt habe in der Zeit und rufe den lieber an und sage, haben Sie daran auch Interesse?
Machen wir mal einen relativ harten Cut. Du bist dieses Jahr wieder bei uns in der Jury vom PR-Bild Award. Und insofern, auch wenn es jetzt erstmal eine Frage ist, die du natürlich noch nicht einschätzen kannst, beziehungsweise die du im September rückblickend dir wahrscheinlich einfacher fällt zu beantworten. Wenn du dir du hast die Bilder noch vom letzten Jahr in Erinnerung,
oh ja, sehr
die auf
gut,
der Shortlist
ja.
waren, die insgesamt eingereicht wurden und die am Ende des Tages auch gewonnen haben. Glaubst du, dass die aktuelle Situation und die Krise sich auch in diesen Bildern von diesem Jahr widerspiegeln wird, in den Einreichungen?
Ja, tatsächlich harter Cut. wenn ich an den PR-Bild Award jetzt denke, und also ich kriege wirklich noch Gänsehaut, also es war wirklich eine intensive Zeit für mich, weil es war das erste Mal letztes Jahr und ich habe mich tatsächlich da ganz intensiv mit auseinandergesetzt und diese Jury-Sitzung ja auch so. Es war schon ganz toll, sich auseinander, also oder damit zu beschäftigen, auch mit so alteingesessenen PR-Profis, ja, die da vielleicht manchmal noch eine andere Sicht drauf haben. Und gerade jetzt beginnt ja wieder die Ausschreibung und alles und beschäftigt man sich damit natürlich nochmal. Ich glaube schon, dass es wahnsinnig viele Einrichtungen genau in der Hinsicht mit Corona-Bildern es geben wird, was auch gut ist. Und das wird sicherlich auch was mit uns machen. Insgesamt, also von Plakaten von Balkonen über Leute, die da sitzen und klatschen, Krankenschwester, die aus dem Job gerade kommt oder vielleicht wirklich tatsächlich Leichentransporter in New York. Ich weiß es alles noch nicht. Mhm. Ja, es macht mir auch ein bisschen Sorge. Aber das bleibt nicht aus und das gehört dazu, gerade jetzt in den Zeiten. Ich hoffe oder gehe aber trotz alledem davon aus, dass wir auch andere Bilder sehen werden und dass wir uns auch wieder besinnen, dass solch eine Krise, so schlimm wie sie ist, auch wieder irgendwann eventuell sich relativiert und vorbei sein wird, wenn man das so sagt. Und von daher natürlich auch immer wieder die Sichtweise auf diese Sachen, dass man sich tagtäglich eigentlich immer wieder selber erwischt, dass man sich anders damit umgibt. Also ich unterhalte mich mit Hannah, also mit meiner Tochter, schon darüber, ob sie jetzt wieder zur Schule gehen kann oder ob sie Sommerferien haben. Und sie steht da und sagt, ja, aber können wir überhaupt in Urlaub fliegen? Ich sage, naja, bis Mitte Juni erstmal nicht. Und dann stellt sie sich hin und sagt, naja, Sommerferien sind ja auch erst ab Ende Juni. Also wie, also ganz süß, aber und, ne, und auch ganz, ganz konträr mit diesen Geschichten. Also deswegen und letztendlich, jeder Tag ist jetzt irgendwie neu gefühlt momentan. Und aber das werden die Bilder beim diesjährigen PR-Bild Award sicherlich auch, also die werden da sicherlich auch mit dazu beitragen, dass man da so ein ganz großes Portfolio dessen hat, was wir in der Jury bewerten werden. Und ja, ich bin gespannt, was da kommt.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Einleitung zu unserer letzten Rubrik, die du gerade gegeben hast. Da stellen wir mal die Frage, wo siehst du dich oder die Branche in 5 Jahren? Kann man gerade schwer sagen, wo man in 5 Wochen steht, glaube ich. Wo sagst du oder wo siehst du dich in 5 Jahren?
Och, also ich sehe mich definitiv hoffentlich wieder draußen, auch zwischendurch in der freien Natur mit Freunden treffend, aber in der Kommunikationsbranche tatsächlich. Hoffentlich auch mit einem Job, der mir wirklich Spaß macht und der mich ausfüllt und weiterhin lernend in diesem Job, weil auch der dreht sich ja ständig. Sachen vielleicht ausprobierend weiterhin zu schauen, was taugt einem, was einem nicht. Was braucht man für Skills? Was kann man oder muss man sich auch noch aneignen? Und ja, sich selber auch vielleicht zu überprüfen, was brauche ich, um glücklich zu sein in meinem Berufsleben tatsächlich. Ja, privat lasse ich jetzt mal so ein bisschen außen vor, aber wirklich, was möchte ich? Möchte ich vielleicht auch irgendwann nochmal wieder in einem großen Konzern arbeiten oder Produkt-PR machen oder taugt mir ein Bundesministerium was oder wie auch immer? Darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Eher, wie fühlen sich diese neuen Medien an, die mir viele erzählen? Brauche ich wirklich für eine Verbandsarbeit jetzt momentan TikTok? Nein. Also aus meiner Sicht, nein. Ne? Ist es weiterhin Facebook oder Twitter? Schaffe ich irgendwann mal die Tausender-Marke zu knacken? Ja, ist das mein nächstes Ziel? Keine Ahnung. Werden wir nur noch Podcasts machen oder haben wir unsere nächsten Austauschrunden mit Medienvertretern tatsächlich nicht mehr am Telefon, sondern face-to-face, auch wenn ich ihn nicht mehr so sehe? Also wird das finde ich ganz spannend. Ja? Was gibt es da noch, was vielleicht jetzt durch die Krise befeuert wird, diese digitalen Medien stärker zu nutzen. Aber vielleicht ist das ja in 3 Jahren wirklich normal, dass ich kaum noch E-Mails schreiben muss, was ich auch ganz charmant fände, sondern dass ich einfach ins Gespräch, im Austausch visuell mit dem Journalisten gehe. Würde mir auch gut gefallen. Ja? Oder hat sich mein Arbeitsplatz dann doch in der Hinsicht so verändert, dass ich einfach komplett selbstbestimmt bin und dass es trotzdem aber läuft? So spart man sich vielleicht auch Büromiete. Warum nicht? Ja, also weiß ich nicht, ganz spannend, aber kann ich gar nicht, ich habe so viel um die Ohren, ich mache mir gar keine Gedanken um die nächsten 5 Jahre, sorry, aber persönlich noch ganz kurz, was ich mir wünschen würde und das tatsächlich, weil ich habe eine fast 16-jährige Tochter, die das großartig jetzt macht in der Zeit und die auch vieles anders jetzt erlebt hat, die muss ihr MSA jetzt nicht machen, also mittleren Schulabschluss, was ja auch ganz schön ist, aber einerseits auch nicht, die auch traurig ist, weil einige nach der 10. Klasse gehen werden. Ja, also was das mit der macht und ob sie in 2 Jahren so unbeholfen wie jetzt die oder letztes Jahr noch die Abiturienten ihr Abi auch machen wird oder was das damit macht. Also das macht mir so ein bisschen zwischendurch immer mal Sorge, obwohl sie, wie gesagt, das großartig meistert. Aber ich glaube, die Kinder und Jugendlichen darf man in der Zeit wirklich jetzt nicht vergessen. Und ob ich jetzt Rückenschmerzen im Homeoffice habe, ich glaube, manchmal ist das so ein bisschen auch jaulen auf hohem Niveau. Also die Problematiken in dieser Zeit sind jetzt hier viel größer, glaube ich.
Wenn man sich daran festhält, dass man, wenn man die Krise überlebt, aus jeder Krise ja auch gestärkt hervorgeht, dann ist es, glaube ich, aktuell eine ganz schöne Perspektive. Und dass wir in unserer Branche sowieso gewöhnt sind, dass alles immer anders kommt, als man denkt. Ja. Und wir es auch gewöhnt sind, sich schnell agil anzupassen. Ich glaube, das hilft uns in der aktuellen Situation. Und insofern wird das auch die nächsten Jahre so weitergehen. Und vermutlich werden wir in 5 Jahren anders sein, aber mit Sicherheit nicht weniger fröhlich oder zufrieden in dem Job. Zumindest hoffen wir das alle.
Ja.
Liebe Susanne, das war ein ganz toller Einblick. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, gerade in der aktuellen Situation, wo wir irgendwie auch alle eigentlich gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen, dass du dir die Zeit für unseren Podcast genommen hast.
Ja.
Vielen Dank dafür. Bleib gesund. Liebe Grüße nach Berlin. Und wir freuen uns. Wir bleiben ja eh wegen des Peer-Abled Award in Kontakt. Uns bald hoffentlich auch mal wieder persönlich zu sehen.
Ja, darüber würde ich mich auch freuen. Und vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt. Und ich denke auch, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste, was man jetzt momentan sagen kann.
Das stimmt.
Genau. Danke. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.